Leute, was geht? Willkommen zur neuen Folge auf dem DNX-Podcast mit der Lifehack-Show live aus Kupangan, Thailand und live mit Joe Trang.
Jo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, Joe, du bist gerade in Amsterdam, oder? Was versteckt dich nach Amsterdam?
Ich bin gerade in Rotterdam, also auch in den Niederlanden. Und ich bin hier gerade bei zwei Freunden zu Besuch. Die haben hier eine Wohnung und studieren hier noch an der Erasmus University IBA. Und ja, ich bin im letzten Jahr viel unterwegs gewesen und wollte jetzt ja am Anfang des Jahres erstmal wieder eine Homebase haben, bei der ich mich zurückziehen kann. Ich arbeite derzeit wieder an einem neuen Videokurs. Und man ist zwar geil, wenn man die ganze Zeit durchgehend reist, aber manchmal braucht man mal so einen Rückzugsort, um wirklich intensiv wieder 10, 14 Stunden durchzuballern und Skripte zu schreiben, Sachen aufzunehmen, ohne dass man distracted wird. Ihr kennt das ja vom Reisen. Und deswegen bin ich gerade hier, um mal wieder richtig produktiv zu sein für die nächsten 3 bis 4 Wochen.
Ja, absolut. Ich kann das voll nachvollziehen. Wir waren jetzt vor Thailand, waren wir 4 Monate in Brasilien. Bleiben jetzt wahrscheinlich auch 4 Monate hier auf der Insel, vielleicht noch nach Bali, aber du brauchst echt immer, gerade wenn du auch hustlest und ein Online-Business hast und Verantwortung hast, eine Community, so wie du das alles aufgebaut hast, dann braucht man auf jeden Fall irgendwie Ruhe und Zeit für sein Business, ne?
So ist es, ja, absolut. Das ist mir oft schon beim Reisen klar geworden. Und wenn man dann eine Base hat, wo man ist, wo man einen Supermarkt direkt um die Ecke hat, 100 Meter, ein Gym, alles, was man braucht, und man braucht nur noch kann sich in diese Routine reinfallen lassen, morgens 5 Uhr aufstehen und dann zum Sport direkt zack zurückkommen und dann durchziehen, ist einfach geil, man ist super produktiv. Und dann finde ich persönlich, wenn ich so Phasen habe, wo ich super produktiv bin und dann wieder so Phasen, in denen ich intensiv reise, das gibt mir persönlich immer die beste Erfahrung so in meinem Leben.
Ja, mir auch. Also du hast ja gerade einen total wichtigen Punkt angesprochen, Routine, ne? Und Routine kriegst du auch nur, wenn du dein Setup hast.
So ist es, ja. Absolut, ja. Also Routinen sind in meinem Leben super wichtig und auch maßgeblich dafür, dass ich mein Unternehmen so schnell aufbauen konnte. Ich stelle immer sehr früh auf, jeden Tag um 4:45 und starte dann direkt in den Tag rein, mache halt eine Meditation am Morgen und dann gehe ich direkt ins Gym, komme dann wieder und habe so meine Morgenroutine und dergleichen. Und das ist halt sehr schwer, wenn man so, ich jetzt mal wie in Neuseeland in einem Van am Morgen aufwacht, dann hat man halt nicht so die Möglichkeit, sich in die Routines reinfallen zu lassen. Und ja, hier ist es halt einfach geil und deswegen bin ich gerade froh, hier in Rotterdam zu sein.
Ja, cool. Wie meditierst du? Hast du eine App oder eine Guided Meditation oder meditierst du frei?
Ja, ich meditiere frei. Ich bin schon seit über 2 Jahren jetzt sehr interessiert am Zen-Buddhismus und praktiziere Zazen, also die Meditation des Zen-Buddhismus. Und das heißt, ich konzentriere mich letztlich sehr, also ich bin vollkommen konzentriert auf meine Bauchatmung und lasse alle Gedanken, die kommen, wieder ziehen, konzentriert auf den Moment. Und das mache ich 3-mal am Tag, also ich habe 3 Sessions am Tag, in denen ich meditiere, einmal am Morgen, dann nach dem Mittagessen und am Abend eine etwas längere, über 25 Minuten. Ja, und das gibt mir jeden Tag einfach immer sehr, sehr viel.
Ja, sehr geil. Und wenn du ins Gym gehst, machst du da so typisches Pumpen oder funktionales Training? Ja, hast du ein Split-Programm? Was genau machst du im Gym?
Ja, also ich bin so ein typischer Pumper. Ich trainiere schon seit 8 Jahren. Also ich liebe das Gym einfach. Und ich habe ein 2-Split. Ich habe vieles ausprobiert. Ich habe mit TX-Bändern probiert, Functional Trainings und so weiter. Aber wenn ich 140 Kilogramm squatte, dann das gibt mir einfach am meisten so. Und das vermisse ich auch da manchmal so beim Reisen. Deswegen melde ich mich dann so wie in Rotterdam hier auch in einem Gym an, auch wenn es für einen Monat ist und es ist teurer. Aber ich liebe das einfach, schwere Gewichte zu heben, zu stemmen. Das ist meine Passion, echt, dieser Sport. Ich liebe den und das ist schon seit 8 Jahren so.
Ja, kann ich voll nachvollziehen. Ich war auch mal in so Hardcore-Bodybuilding-Studios, im Muscle Gym Münster und so am Start und da bin ich dann auch voll eingetaucht so in die Szene und dann einfach so richtig Eisen wegzuschieben mal, kann einen auch richtig befriedigen und erfüllen.
Ne? Ja, mega, ich liebe das. Das ist einfach das Geilste.
Die Scheiben aufzulegen, allein so der Sound, so das Ganze drumherum, finde ich, so vor dem Bankdrücken oder Squatten,
ja,
das kann ich voll nachvollziehen.
Ja. Ah, ist einfach geil.
ist cool. Ja, erzähl mal, wie du da hingekommen bist, wo du jetzt bist. Vielleicht nochmal kurz für die Hörer zum Background. Du hast einen krassen, inspirierenden Post bei uns in der Community geschrieben, dass du Reisepartner suchst und so ein bisschen über dich geschrieben, was so dein Weg war und wie du jetzt aufgestellt bist, was du alles in dein Leben quasi gebracht hast und manifestiert hast. Und das hat mich schwer beeindruckt, da ich gesagt habe, so der Typ muss auf jeden Fall auf dem Podcast und die Story muss geteilt werden.
Ja. Also
leg mal los.
Ja, vielen Dank erstmal für das Kompliment. Also es war so, ich war immer ein sehr schlechter Schüler. Nichts gerafft in der Schule. Von der 5. bis 10. Klasse war es dann besonders schlimm. Und ich hatte dann in der 10. Klasse einen Notenschnitt von 3,8. Habe keinen Bock mehr auf die Schule. Und habe dann gesagt, scheiß drauf, kein Bock mehr. Ich breche die Schule jetzt ab. Ja, mach kein Abi. Ich war auf dem Gymnasium, ich mach kein Abi, habe ich mir gesagt. Alle waren total entsetzt. So, ja, kannst du auch nicht machen. Du musst dein Abi machen. Ich habe keinen Bock mehr, scheiß drauf. Ich mach gar nichts mehr. Und
krass.
Bin ich sehr schnell auf die
Schiene. Ja. Weißt du jetzt, woran das lag? Lag das irgendwie so an keine Ahnung, an deinem Umfeld, an den Mitschülern oder an den Lehrern oder auch an dir?
Ich habe einfach keinen Sinn in der Schule gesehen. Also die Dinge, die ich so lernen konnte, haben mich schlichtweg nicht interessiert. Ich hatte keinen Bock auf Musikunterricht. Der hat mich nicht interessiert. Ja. Und in Mathe kam es mir auch nicht so vor, als ob ich wirklich was fürs Leben lernen würde. Und dann habe ich einfach kein Interesse an der Schule mehr gehabt. Und dementsprechend auch nicht mehr gelernt. Ich wollte einfach draußen sein. Ich wollte BMX fahren gehen, das war damals meine große Passion. Und ich wollte nicht in der Schule sitzen und da meine Zeit vertrödeln. Und dann habe ich dementsprechend auch einfach nicht mehr gelernt. Und ja, dann habe ich die Schule abgebrochen und bin dann sehr schnell auf die schiefe Bahn geraten. Ich habe damals angefangen, ich habe oft Schlägereien gehabt. Ja, also ich hab echt viel Scheiße gebaut. Also ich weiß gar nicht mehr. Ich muss immer aufpassen, was ich sage. Mittlerweile sind viele Sachen auch mit Sicherheit verjährt so, aber ich habe echt heftigen Scheiß gebaut. Stand dann mit 17 Jahren das erste Mal vor Gericht und dann mehrmals vor Gericht, bis ich dann letztlich verhaftet worden bin. Silvester 2013 in der Nacht, ich bin betrunken Auto gefahren und habe nach einer Schlägerei jemanden angefahren mit dem Auto und bin dann dafür verhaftet worden und letztlich für die Aktion dann auch in den Knast gekommen. Ja, das war eine heftige Aktion in der Nacht, die ich sehr bereut habe. Aber ja, ich wurde damals verhaftet. Und in der Nacht, in der das passiert ist, in der ich verhaftet wurde, habe ich mir gesagt, Alter Joe, so kannst du nicht weitergehen. Du musst jetzt was ändern an deinem Leben. Ansonsten hast du echt ein Problem. Und als ich das realisiert habe, dass es jetzt Zeit ist, der Schmerz war so groß, es war so groß, dass ich jetzt was ändern muss, war mir klar, okay, jetzt mache ich was. Und ich werde mein Abi nachholen mit einem Schnitt von 1,0 und dann studiere ich Medizin.
Heftig. Ja, das hast du noch in der Zelle oder was für dich so klar bekommen?
Das war so in dieser Depression-Phase danach, also nachdem ich verhaftet worden bin, ist mir das so klar geworden. Ich bin am nächsten Morgen verhaftet worden, dann bin ich aufgewacht und ich habe mir gesagt, boah, geht nicht mehr, ich muss jetzt was ändern. Und dann habe ich mir das gesagt und habe dann auch wirklich angefangen, Bücher zu lesen. Ich habe angefangen, Bücher von Vera Birkenbiel zu lesen, Bücher von Tony Robbins, Motivation, Zielsetzung, bla bla, das volle Programm. Und habe gemerkt, boah, ich bin gar nicht so dumm, wie meine Mathelehrerin immer gesagt hat. So, wenn ich wirklich was machen will und ich habe ein Ziel, dann kann ich es auch schaffen. Ja. Und ich habe nur nicht richtig gelernt zu lernen. Ich wusste nie, wie man richtig lernt. Aber jetzt habe ich den Dreh raus. Und dann bin ich wieder zur Schule gegangen mit den neuen Techniken, bin durchgestartet.
Wie alt warst du da?
Da war ich 19, müsste ich gewesen sein. Ja, 19, ja. Genau. Und dann bin ich wieder zur Schule gegangen und habe mich richtig reingehangen, hab gelernt, habe Hausaufgaben gemacht und habe dann mein Abi nachgeholt mit einem Schnitt von 0,8.
What the fuck, Alter?
Ja, mit einem Schnitt von 0,8. Das heißt, ich habe in jedem Schulfach 15 Punkte, also eine 1 plus erzielt in der gesamten Zeit.
Ja. Komm mal rein, ey. Ja. Also ohne Sport-Abi.
Ja, ohne Sport, aber ich habe ein Abi ich habe auf dem beruflichen Gymnasium mein Abi nachgeholt. Das ist halt ein Gymnasium, das in einem Berufskolleg integriert ist. Aber ja, ohne Sport-Abi. Ja.
Heftig. Und war das so, dass dir dann einige Fächer leichter gefallen sind als andere? Also musstest du schon echt viel Effort dann reinlegen oder war das dann so wirklich der Schlüssel aus den Erkenntnissen, aus den Büchern, die du gemacht hast, dass du sagst so, okay, ey, das hat mir die Tools an die Hand gegeben, dass auch das Lernen mir auf einmal gar nicht mehr schwer gefallen ist?
Ja.
Oder war es doch harte Arbeit?
Also ich muss sagen, es gab Fächer wie beispielsweise Deutsch, die mir leichter gefallen sind, weil ich habe schon ein Talent für Sprache, kann mich gut ausdrücken und das auch auf Text herausbringen so. Aber beispielsweise Fächer wie Mathe, das war schon ein Kampf. Also da, wenn ich da keine richtig guten Lerntechniken gehabt hätte, dann wäre ich da untergegangen. Also Mathe ist so ein Fach gewesen, da musste ich mich schon reinhängen, damit ich dann von der 6 oder von der 5, die ich damals oft hatte, runtergekommen bin, dann auf eine 1+. Das war halt schon schwierig, dahin zu kommen, aber mit den richtigen Lerntechniken möglich.
Krass. Congrats, echt.
Ja, vielen Dank.
Was hat das in dir ausgelöst, emotional?
Es hat mir einfach ein unglaubliches Selbstbewusstsein gegeben. Das war der erste wichtige Punkt. Es hat mir gezeigt und meine Glaubenssätze verändert, dass ich erstens dumm bin, denn dumm bin ich nicht. Kein Mensch ist dumm. Jeder Schüler kann Top-Abi machen. Das hat es mir gezeigt. Und dass man mit Motivation, Erfolg, also mit Motivation, Disziplin und den richtigen Lerntechniken kann man wirklich jedes Ziel erreichen. Auf jeden Fall im schulischen Bereich. Und das hat mir gezeigt, wenn ich wirklich Disziplin aufbringe, Motivation aufbringe, kann ich es schaffen, ein erfolgreicher Mensch zu werden. Und jetzt pass auf, das war halt diese krasse Erkenntnis, die mir gezeigt hat, boah, wenn ich das jetzt schaffe, das so in der Schule zu machen, ey, dann kann ich das auch im Studium machen, dann kann ich auch ein eigenes Unternehmen aufbauen. Und so habe ich irgendwann da im letzten Jahr vom Abi gesessen und habe mir gesagt, das, was du da gemacht hast, ist eine krasse Sache, es ist eine krasse Story. Und du hast das Potenzial, mit dieser Story und mit den Techniken, die du hast, ein eigenes Unternehmen aufzubauen und dich damit ja in kürzester Zeit finanziell frei zu machen, finanziell frei zu werden in jungen Jahren. Ja, und das war, so bin ich dann damals auf die Idee gekommen, mein erstes Seminar zu geben. Das war das Seminar 1,x. Das habe ich dann nur an meiner Schule gegeben und da sind dann viele aus der Stadt hingekommen. Da waren 40 Leute, die haben dann alle 20 Euro bezahlt und da habe ich dann mein erstes Seminar gegeben und so ging das Ganze dann los.
Geil. In welcher Stadt war das?
Das war damals noch in Krefeld, da habe ich auch mein Abi gemacht. Und das war auch die Stadt, so wo ich, ja, ich bin da nicht aufgewachsen, wir sind oft umgezogen, aber da, wo ich so auch meine krasseste Phase hatte. Also es war dann ganz lustig für die Leute zu sehen, wie plötzlich dieser Typ, der früher immer alle verprügelt hat auf der Straße und immer betrunken war, plötzlich Seminare gibt für Bestnoten in der Schule.
ja, heftige Transformation. Ja. Echt heftig. Und sehr, sehr inspirierend.
Vielen Dank.
Sehr, sehr inspirierend. Dass egal so, was für ein Background du hast, oder gerade, das Interessante ist ja gerade die Leute, die auch eine krasse Vergangenheit haben, krassen Background haben, wie auch so ein Tony Robbins, dass die danach so alles dedicaten, dann ihre Weisheit, ihre Lehren, ihre Transformation weiterzugeben an andere und denen zu helfen und da dann wieder so der Steigbügelhalter zu sein.
Ja, so ist es. Ja, ganz genau.
Ja, weil ich glaube, bei dir war dann wahrscheinlich der Schmerz auch so heftig in dieser Nacht an der Ausnüchterungszelle, wo du so alles klar geworden ist, so, Alter, das ist einfach nur sick, was du hier machst und das bin ich nicht, ne? Wahrscheinlich hast du vielleicht auch diese Eingebung gehabt.
Absolut, das ist ein sehr schöner und wichtiger Punkt. Schmerz ist meiner Meinung nach noch viel wichtiger als Freude. Also Menschen streben immer zur Freude hin und vom Schmerz weg. Freude in der Hinsicht, dass man beispielsweise sagt, ja, ich möchte ein Top-Abitur erzielen, um später Medizin zu studieren, ist eine gute Motivation, aber oft reicht sie halt nicht aus. Ja, wenn man sich Schüler anguckt, die halt in einer Ärztefamilie geboren wurden und wo die Eltern das machen und so, die haben halt alle Möglichkeiten, aber was da fehlt, ist meistens der Schmerz. Ja, also warum will ich wirklich dahin? Was treibt mich so sehr an, dass ich sage, boah, ich will da so sehr hin, dass ich jetzt sage, an diesem Abend gehe ich nicht feiern, weil ich dahin will. Und meistens ist es einfach der Schmerz, der zu der ultimativen Transformation führt. Das sieht man halt immer wieder bei Menschen, die erfolgreich sind, in jeglichen Bereichen, dass es dann der Schmerz war, der sie dazu wachgerüttelt hat, jetzt was zu ändern.
Ja, das ist auch bei mir beispielsweise jetzt mit dem ortsunabhängigen Arbeiten und der Selbstständigkeit. Der Schmerz war irgendwann einfach so groß bei Feli und mir in diesem 9-to-5-Job. Und ich hatte das Gefühl, so, Alter, draußen passiert gerade alles so und du kriegst überhaupt nichts mit, weil du hier eingekerkert bist in deinem Office, dass ich alles getan habe und auch getan hätte, egal was für ein Job, um nie wieder in diesen 9-to-5, in dieses Angestelltenverhältnis reingehen zu müssen. So. Und da ist der Schmerz nach wie vor. Ich kann das immer noch empfinden, wenn ich daran denke, habe ich noch genau vor Augen, wie heftig das ist, wenn der Wecker klingelt, du willst nicht zur Arbeit. Und all diese Sachen treiben mich so stark an, dass ich da nie wieder hin zurück muss. Ja. Und das ist, glaube ich, ein krasserer Treiber als Pleasure. Ne? Es gibt nur zwei Treiber im Leben, das ist Pleasure und Pain. Ja. Und Pain ist einfach viel, viel heftiger.
Ja, absolut. Das war nochmal ein sehr schönes Beispiel, um das zu unterstreichen. Ja. Das sehe ich ganz genauso, Pleasure und Pain. Und deshalb lege ich auch in meinen Kursen immer Wert drauf, dass die Schüler sich auch aufschreiben, was ist, wenn sie ihre Ziele eben nicht erreichen. Weil das ist einfach ein wichtiger Motivationsfaktor, der hinzukommt. Vielleicht kein schöner, ja, der tut weh, aber der Schmerz treibt einen eben an. Und oft fehlt der genau dieser Punkt eben, weshalb Menschen dann wieder anfangen, in die alten Muster zurückzuverfallen.
Absolut, der Tony Robbins sagt da immer so, der Lucky Sperm Club, also die Leute, die, wie du schon sagst, so wie mit dem goldenen Löffel geboren werden, Ärztefamilie oder so, ganz oft verkacken die dann auch später im Leben, obwohl die eigentlich so die geilsten Möglichkeiten haben, aber die haben ganz oft noch nicht diesen Pain gespürt.
Ja, so ist es, exakt. Ja,
ja, und jetzt bist du echt krass aufgestellt, so wenn man auf deine Website geht, die ganzen Referenzen sieht, wo du überall am Start warst, in den Medien, im Fernsehen. Wie kam das dann, dass du von dem ersten Seminar an deiner Schule in Krefeld von da dann weitergemacht hast? Wie hast du das geschafft, dich auch online dann so groß aufzustellen?
Ja, also ich habe damals das erste Seminar gegeben, das Seminar 1,x, und habe dann gemerkt, ja, in der Idee steckt unglaublich viel Potenzial. Ich habe die Möglichkeit, eine neue Nische zu erobern, und wenn ich das richtig angehe, in diese Nische zu gehen, dann kann ich damit wirklich die ganze Welt erreichen mit der Story. Und ich habe damals von Tim Ferriss die 4-Stunden-Woche als Hörbuch im Auto gehört. Und ich werde niemals vergessen, wie ich auf dem Weg zu meiner Ex-Freundin war und ich habe das Hörbuch gehört. Und ich habe es angefangen zu hören und habe mich dann an den Straßenrand gestellt nach 20 Minuten und habe am Straßenrand von 8 Uhr abends bis 23 Uhr dieses Hörbuch am Straßenrand gehört. Und am Ende hatte ich einfach Tränen in den Augen und habe mir gesagt, Alter Joe, du wirst das krasseste Infoprodukt aufbauen, das jemals für diesen Bereich gelauncht wurde in Deutschland. Und das habe ich dann gemacht. Ich bin an dem Abend zu meiner Freundin gefahren. Ich habe gesagt, Alter, ich werde jetzt den besten Webdesigner suchen, den ich finde. Und mit dem werde ich eine Lernplattform aufbauen für Schüler. Ich werde den krassesten Videokurs entwickeln. Und ich werde jedem Schüler in Deutschland zu Bestnoten verhelfen durch diesen Videokurs. Und ja, letztlich habe ich dann genau das angefangen umzusetzen. Ja, das war so der Start von dem Unternehmen.
Und, ja, das klingt jetzt alles so easy, ne? Habe ich dann angefangen umzusetzen. Ja. Was hat dich denn da so immer wieder motiviert und bei der Stange gehalten? Ich glaube, ganz wichtig, was man da jetzt schon mitnehmen kann aus dem Interview, ist so wirklich, dass du dir Mentoren gesucht hast. Das ist ja das Geile an der heutigen Zeit. Du musst ja noch nicht mal 1:1 von denen gecoacht werden. Aber Tim Ferriss über seine Bücher oder Vera Birken, die du gerade erwähnt hast, oder Tony Robbins, die sind ja alle verfügbar. Die haben ja sogar Podcasts, die haben Bücher, die haben Audiobooks, die haben YouTube-Kanäle. Darum feiere ich auch so sehr diese Welt ab, in der wir gerade leben, dass sich jeder so seinen geilsten Mentor ever suchen kann.
Ja, absolut. Vielleicht noch mal kurz zu meiner eigenen Persönlichkeit. Also ich liebe es extrem zu lesen. Ich habe damals in dieser Zeit, in der das mit dem Business anfing, habe ich täglich, an guten Tagen habe ich ein Buch pro Tag gelesen. Ich habe früh angefangen mit Speedreading, habe mir dann einen Speedreading-Kurs gebucht und habe dann Speedreading gelernt.
Welchen?
Das war bei Improved Reading. Das ist ein Online-Kurs, der geht über 10 Tage, und habe dann damals diesen Online-Kurs gemacht, und der hat direkt alles verändert. Also da kann ich in kürzester Zeit sehr, sehr schnell lesen. Habe dann mit 540 Wörtern pro Minute Effective Reading Rate gelesen und habe mir dann wirklich ein Buch pro Tag, nach der Schule habe ich da gesessen, zack, ein Buch reingezogen innerhalb von 3 bis 4 Stunden, manchmal 2 Stunden, und habe dann wirklich, ob es Rich Dad Poor Dad war oder Tim Ferriss oder was auch immer, alle möglichen Bücher mir reingezogen und habe dann in kürzester Zeit ein krasses Mindset entwickeln können, eben durch diese ganzen Mentoren, durch das Knowledge, das ich aufgenommen habe. Und habe dann darauf basierend eine Vision für mich entwickelt, wie mein Leben aussehen soll. Damals war das noch so ein Leben, wo ich in Kalifornien ein großes Haus am Strand habe und ein Lambo und, weißt du, das, was man halt am Anfang so hat, wenn man in diesen Erfolgsbereich geht. Jetzt sieht die Vision auch anders aus. Aber das war damals das, was mich angetrieben hat. Also ich wollte damals erstmal mein Wissen weitergeben und den Schülern helfen. Und ich wollte damals einfach noch viel Kohle machen. Also das war wirklich ein wichtiger Antreiber, Geld zu machen. Und das gebe ich auch heute ganz offen zu. Und das sehe ich auch nicht als verwerflich an, weil das war damals einfach ein wichtiger Antreiber für mich, Geld zu machen.
Null. Geld ist im Grunde ja auch nur Energie in irgendeiner Form. Und Geld ist eigentlich auch nur so ein Gradmesser dafür, wie sehr du anderen Menschen hilfst. So, wenn jeder, der viel Geld hat, auf welche Art und Weise auch immer, hat in irgendeiner Form anderen Menschen geholfen. Und wenn du vorher ein Assi warst und ein Arsch war, dann wirst du noch ein größerer Assi, wenn du viel Geld hast. Mhm. Und wenn du vorher ein cooler Mensch warst und ein cooles Mindset hattest, dann machst du danach noch geilere Sachen mit deinem Geld und kannst vielleicht noch mehr Menschen erreichen.
Ja, sehr schöner Punkt, absolut. Ja. Und das war halt so ein Motiv, auf jeden Fall das Geld. Also wir sind da noch bei den Motiven, was mich angetrieben hat, was mich bei der Stange gehalten hat. Geld war ein wichtiger Antreiber. Aber in erster Linie auch dieses intrinsische Motiv, den Schülern zu helfen, weil ich wusste, was die Schüler für einen Pain haben beim Lernen. Weil ich selbst durch diesen Pain gegangen bin, durch diesen Schmerz des Versagens in der Schule, des Nichtwissens, wie man lernt. Und ich wusste, boah, ich habe die Fähigkeit dazu, diese Welt zu verbessern. Und das hat mich damals angetrieben. Diese erste Lernplattform, damals die erste Lernplattform hieß Great Grades. Das war so der Anfang, mit dem ich angefangen habe, habe dann dafür den Videokurs entwickelt. Und das waren so meine wichtigsten beiden Motive. Also den Menschen zu helfen und Geld zu machen.
Cool, wir verlinken auf jeden Fall in den Shownotes auch deine Website, joetrank.com. Ich werde immer verleitet, dazu auf Englisch zu aussprechen.
Ja, ich weiß auch nicht mehr. Also manchmal das eine, manchmal das andere. Immer so, wie man gerade Lust hat.
Ja, wahrscheinlich wegen dem Joe. Also joetrank.com auf jeden Fall. Das ist so deine fette Academy. Da findet man auch, glaube ich, alle aktuellen Projekte von dir. Ich würde gerne mal auf das Speedreading kurz eingehen, weil ich da auch immer wieder versucht habe, besser zu werden. Und letztendlich lag es, glaube ich, auch an mir, bin ich an der Stange geblieben. Ist es möglich, da irgendwie so drei Takeaways oder drei Key-Elemente von deinem Kurs hier kurz vorzustellen, wie du es gemastert hast, so schnell zu lesen?
Ja, sehr gern. Also erstmal, ich habe ein eigenes E-Book geschrieben zum Thema Speedreading. Das ist kostenlos, das kann man sich auch runterladen unter joetrank.com/schneller-lesen. Nur mal so vorweg, aber gerne kann ich da auch noch mal ein paar Takeaways mitgeben. Also erstmal, Speedreading zu erlernen ist schwer. Es hat einen sehr hohen Schwierigkeitsgrad. Viele geben auf dabei. Und das habe ich auch lange Zeit gemacht. Also ich habe viele Anläufe gebraucht, bis ich wirklich Speedreader war. Was kann ich euch mitgeben? Also was ich als erstes als sehr, sehr wichtig erachte, ist, dass man Regression eliminiert. Das heißt, das Zurückspringen im Text. Das ist einer der wichtigsten Punkte, der immer sehr, sehr viel Zeit kostet. Das heißt, irgendwann schweifen wir mit den Gedanken ab. Ja, Punkt 1. Ja. Punkt 2 ist auf jeden Fall, dass man in Sinngruppen liest. Das heißt, man fasst immer zwei bis drei Wörter in einer Sinngruppe zusammen und hat so die Möglichkeit, mit einem einzigen Blicksprung, ja, wir lesen den Blicksprung, die kompletten Wortgruppen aufzunehmen. Und dadurch, dass man nicht für jedes Wort einen Blickstopp macht, sondern mehrere Wörter gleichzeitig aufnimmt, kann man viel, viel mehr Wissen aufnehmen. In derselben Zeit, ja. Und das ist halt phänomenal. Und der dritte Punkt, den ich noch mitgeben kann, ist, das Subvokalisieren abzustellen. Das Subvokalisieren das bedeutet, dass man im Kopf mitliest und eine Stimme im Kopf hat. Allerdings ist das sehr hinderlich, weil wir können halt nur mit einer gewissen Geschwindigkeit lesen, wenn wir im Kopf mitlesen. Wenn ich aber stattdessen, ich persönlich lese visuell, das heißt, ich nehme die Wörter direkt auf und die erscheinen sozusagen als Bilder sofort in meinem Kopf. Dadurch kann ich mir erstens mehr merken, weil unser Gehirn mit Bildern arbeitet. Und zweitens kann ich auch noch sehr viel schneller lesen, weil meine Lesegeschwindigkeit nicht mehr meiner Sprechgeschwindigkeit festgebunden ist. Und dadurch kann ich dann einfach so mit 600 Wörtern pro Minute Effective Reading Rate lesen. Ja, und das ist halt eine krasse, sehr viel Knowledge. Ja, ist halt echt geil.
Das ist echt heftig. Und wenn du dann visuell liest, ist das immer noch von links nach rechts oder ist es so von oben nach unten, dass du dann irgendwie so rechts und links die Wörter mitkriegst durch dein Unterbewusstsein oder durch dein Training?
Ja, also es ist schon so, dass ich alle Wörter wahrnehme, aber ich halte halt nicht mehr bei den einzelnen Wörtern an, sondern ich nehme halt wirklich drei Wörter auf einmal auf, von links nach rechts. Es kommt auch ganz drauf. Manchmal lese ich auch mit 1000 oder 1500 Wörtern pro Minute, wenn ich einen Text skimme. Aber in der Regel ist es so, dass ich so mit 600 Wörtern pro Minute lese und dann von links nach rechts in Sinngruppen. Also ich mache nur noch zwei Blickstopps pro Zeile circa.
Krass. Und nochmal zurück zu Punkt 1, wo du sagtest so, man darf nicht mehr zurückgehen, weil man vergessen hat, was man vorher gelesen hat. Was ist denn, wenn du trotzdem vergessen hast? Oder denkst du während des Lesens gar nicht nach und erst am Ende so von 2-3 Stunden, wenn das Buch durch ist, reflektierst du das erste Mal?
Nee, also ich lese immer ich arbeite generell immer in Sessions, immer in 28-Minuten-Einheiten und da mache ich 2 Minuten Pause. Und ich lese in der Regel so, dass ich eine schwierige Passage sehr schnell lese. Also einen Schritt weiter zurückgehen. Ich fange halt damit an, dass ich das Kapitel skimme, also so mit circa 1500 Wörtern pro Minute vorlese. Da brauche ich ungefähr 1 Minute für das ganze Kapitel. Und dann gehe ich zurück und lese das Kapitel schnell so mit 600 Wörtern pro Minute. Dadurch habe ich aber schon durch das Vorlesen, habe ich schon eine Map im Kopf, was mich in dem Kapitel erwartet. Und ich kann dann wie so ein Rennfahrer in verschiedene Gänge schalten und kann dann sehr interessante Passagen etwas langsamer lesen und nicht so interessante Passagen kann ich noch schneller lesen. Wenn ich jetzt aber irgendwas nicht verstehe oder nochmal lesen will, gehe ich nochmal zurück. Regression heißt nicht unbedingt, dass man nochmal zurückgeht. Das heißt eher, dass man mit den Gedanken abschweift und deshalb zurückgehen muss. Wenn du so schnell liest, dass du mit 600 Wörtern pro Minute liest, gibt's keinen Grund mehr, nochmal zurückzugehen, weil du sowieso viel mehr verstehst und sowieso konzentriert bist, weil du so schnell liest.
Krass, und das Skim machst du dann für jedes Kapitel oder je nach Schwierigkeit?
Nee, das Skim mache ich für jedes Kapitel, weil das Gehirn einfach mag, wenn es weiß, was auf einen zukommt. So habe ich schon im Kopf eine Map und weiß, alles klar, ja, perfekt, das erwartet mich. Das Kapitel, dieser Paragraph hier ist wichtig. Da werde ich nochmal ein besonderes Augenmerk drauf legen und dann lese ich diesen Paragraphen nochmal mit hoher Aufmerksamkeit.
Krass, weil da fällt mir jetzt ein, manchmal so, wenn du so ein Buch schon mal so quer anfängst oder wenn ich irgendwo in der Mitte schon mal eingestiegen bin, ein, zwei Seiten gelesen habe und dann das angefangen habe und irgendwann bei diesen ein, zwei Seiten war, kann ich mich erinnern, konnte ich so schnell darüber wegfliegen, weil du eh schon so ganz grob den Gesamtzusammenhang von diesen Seiten gekannt hast.
Ja, absolut. Genau das ist es letztlich schon, dieses Vorwegnehmen, Vorlesen. Im Kopf hat man einfach eine Karte dann, die einem sehr stark hilft.
Cool. Krass. Krass, sehr, sehr inspirierend. Ey, genau. Danke, dass du es hier teilst.
gern.
Ja, sehr cool. Dein Business, hast du das jetzt auch komplett ortsunabhängig aufgestellt? Also so gemäß 4-Stunden-Woche, dass du wirklich von überall arbeiten kannst? Oder gibst du ab und zu noch physisch Workshops, dass du irgendwo sein musst zu einer bestimmten Zeit?
Ja, weil ich komme gleich zu der Frage zurück. Ich bringe noch kurz die Story zu Ende, wie das da mit den Fernsehsendern war. Und dann hake ich da ein und gehe dann drauf ein, wie mein Business jetzt aussieht. Also ich bin dann damals mit der Lernplattform durchgestartet und die ist dann in kurzer Zeit erfolgreich geworden und ich habe dann die ersten Kunden gehabt, das hat alles geklappt und dann bin ich bei verschiedenen Fernsehsendern aufgetreten, Stern-TV, WDR.
Warte mal, wie kam das, dass du die erfolgreich gemacht hast? Ich glaube, das ist für viele, die ein Business starten wollen, so die größte Hürde. Wie kriegt man die ersten Kunden, wie kriegt man die Reichweite? Wie, du hast jetzt das Beispiel auch schon genannt von dem saugünstigen Seminar, was du dann Krefeld gegeben hast. Also wahrscheinlich viel in Vorleistung gehen. Was genau hast du da gemacht?
Genau, also ich hatte damals noch überhaupt keine Ahnung von Online-Marketing. Wir hatten keine Lead-Magnets, wir hatten kein Webinar, nichts in dem Bereich. Was ich aber hatte, war eine coole Geschichte. Ja, und das ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten Punkte überhaupt, wenn man ein eigenes Business aufbauen will, dass Erfolg hat. Man braucht eine coole Geschichte. Die Geschichte ist so entscheidend wichtig. Wenn du eine gute Geschichte hast, dann kannst du diese Geschichte auch wirklich verkaufen. Und Menschen emotional mitnehmen, so wie vom Knast mit 3,8er Schnitt zum Top-Abi mit 0,8. Das ist eine Story, die Menschen emotional hookt. Und diese Story habe ich dann angefangen, erstmal nur auf Facebook, über meinen Facebook-Account zu promoten. Ja, ganz einfaches Marketing. Ich habe damals echt, habe ein paar Blogartikel geschrieben und so. Aber dadurch, dass eben die Story so packend war, hat sich das dann schnell verbreitet. Ja, ich habe einfache Videos auf YouTube, auf Facebook gehabt, in denen ich dann darüber gesprochen habe und halt die Seminare. Aber damals zu dem Zeitpunkt von Great Greats hatte ich noch keine Ahnung vom Marketing. Und so ist es aber trotzdem durch die Story, durch ein paar Blogartikel und dergleichen und ein paar Videos sehr schnell bekannt geworden. Und Schüler haben sich angemeldet. Aber das war in erster Linie aufgrund der Story so. Deshalb mein Tipp an der Stelle ist, denkt euch eine Story, also erfindet nicht eine Story, aber arbeitet an eurer Story, arbeitet die Kernessenz eurer Geschichte heraus, was euch und euer Business wirklich besonders macht. Und das sollte emotional sein und Menschen wirklich packen. Weil dann, es gibt so viele Menschen mittlerweile im Markt, insbesondere im Infoproduktbereich Markt, wenn man da keine besondere Geschichte hat oder ein besonderes Merkmal, geht man einfach unter. Und deswegen ist eine Geschichte sehr wichtig, meiner Meinung nach.
Ja, und das Spannende ist ja, jeder hat eine interessante Geschichte so. Man selber ist immer derjenige, der es am meisten unterschätzt. Du sagst so, ey, ist doch Standard, irgendwie ist doch nicht interessant, ist ja nicht cool, was ich vorher alles gemacht habe. Sei es jetzt irgendwie Gymnastik, Tanz, Ballett, Schlägereien, Hooligan, Knast. Ja. Es ist einfach das Leben so. Das ist, was die Leute dann, wo sie sich auch connecten können zu anderen, ne? Und wo sie dann auf jeden Fall auch eine Verbundenheit und Sympathie empfinden.
Richtig, ganz genau. So ist es.
Ja. Und gerade wenn es Schwachstellen sind oder vermeintliche Schwachstellen oder schwächere Phasen im Leben, dass man sagt so, ey, cool, guck doch mal, der kocht auch nur mit Wasser, der saß schon im Knast und jetzt ist er da, also kann ich das auch.
Ganz genau. Und das nimmt die Menschen dann halt mit und das feiern die. Und dann natürlich, und dann kam nachher die Auftritte bei Stern TV, bei RTL, beim WDR. Und das waren dann halt Auftritte, wenn man dann vor 2,5 Millionen Menschen im Fernsehen auftritt. Weil da kannst du dir ja vorstellen, da gehen plötzlich die Besucherzahlen derart krass hoch. Ja, das war halt, dann ging es dann richtig ab.
Fili und ich waren ja auch schon bei Stern TV. Ja, genau. Warst du auch beim Halaschka?
Ja, genau, beim Halaschka, ja.
Wie kam das bei dir? War das dann eine Inbound-Anfrage oder bist du aktiv auf die Medien zugegangen?
Ich bin aktiv auf die Medien zugegangen. Das heißt, ich habe mich jeden Tag hingesetzt und 5 verschiedenen Zeitungen und Fernsehsendern geschrieben. Jeden Tag. Und irgendwann habe ich dann einfach bei der Rheinischen Post die Möglichkeit bekommen, ein Interview zu geben. Habe dann da ein Interview gegeben und dann kam
deine Heimatzeitung quasi, ne? Ausgefällt.
Richtig. Ja, also Rheinische Post ist eine sehr wichtige Zeitschrift bei uns in NRW. Und die haben dann mit mir ein Interview gemacht. Und der Punkt ist, wenn du einmal in der Zeitung stehst, dann hast du so eine krasse Credibility. Das ist ein schöner Punkt gewesen. Und dann kam der ganze Stein ins Rollen und dann ging es halt richtig ab.
Ja, echt, well done. Das ist, glaube ich, jetzt auch nochmal wichtig für alle zu hören, so dass du da echt auch viel Arbeit reingelegt hast und dann aktiv immer wieder gepitcht hast, auf die Medien zugegangen bist, dich nicht hast verunsichern lassen, immer wieder aufgestanden, immer wieder so einmal mehr aufstehen.
Ne? Ja, absolut. Das ist das alle. Also ich will auch gar nicht, dass das jetzt hier so easy peasy rüberkommt. Das war absolut ein schwieriger Weg und man muss sich reinigen. Anders geht's nicht. Wenn man sich nicht reinigt und jeden Tag sein Bestes gibt, wenn man ein eigenes Business aufbaut, dann hat man meiner Meinung nach keine Chance. Weil es ist so, es ist einfach der härteste Sport der Welt, ein Entrepreneur zu sein.
Ja, absolut. Und wie wichtig war dein Umfeld? Bist du dann irgendwie nach dieser krassen Silvesternacht immer noch mit deinen Saufkumpels losgezogen oder abgehangen? Ja. Oder hat sich da irgendwas verändert?
Also ich habe mich von meinen alten Freunden distanziert, mit denen ich früher immer unterwegs war. Habe dann für 3 Jahre keinen Alkohol mehr getrunken, gar nichts mehr, keine Drogen genommen oder sonst irgendwas. Und das war ein wichtiger Punkt. Habe mich dann, ich sag jetzt mal, schon eher isoliert in meiner Wohnung in Krefeld und habe viel für mich selbst gemacht. Habe dann aber nachher durch die Lernplattform meinen besten Freund kennengelernt, den Vincent, der selbst Webdesigner war. Und er ist dann mein erster richtiger, erfolgreicher Freund geworden, mit dem ich dann gemeinsam angefangen habe, Masterminds zu machen. Wir haben uns dann immer zu zweit getroffen, haben Bücher besprochen und dergleichen. Und ich muss sagen, ohne Vincent wäre auch das Unternehmen im Nachhinein nicht so erfolgreich geworden, weil er einfach ein wichtiger Teil von meinem Leben war und auch jetzt immer noch ist.
Cool. Ja. Glaube ich auch ein wichtiger Takeaway für alle. So, ich merke es auch selber immer wieder, wie wichtig das Umfeld ist. So, du bist echt, also den Spruch haben wahrscheinlich viele schon gehört, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Aber es ist einfach so, so unglaublich machtvoll und so unglaublich wahr, dass die Leute, die um dich rum sind, an denen orientiert man sich unbewusst, auch wenn du es nicht willst, durch die Spiegelneuronen in deinem Gehirn verhält man sich so wie die Leute, die um einen rum sind. Und darum ist es so wichtig, sich da so ein krasses Netzwerk dann auch aufzubauen.
Ja, absolut. Ganz genau. Ja, und genau so war es damals. Also ich habe dann diese Auftritte gehabt, die Lernplattform ist explodiert, da waren dann mehr Anmeldungen, als ich selbst zu dem Zeitpunkt damals noch handeln konnte, weil ich das ja noch alles alleine gemacht habe. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch kein Team, so wie jetzt.
Ja.
Und dann kam eine sehr interessante Zeit in meinem Leben, weil dann hatte ich plötzlich alles, was ich wollte. Ich hatte dieses Top-Abitur, ich hatte die Kohle, die ich haben wollte, ich hatte eine Wohnung in Krefeld, eine größere, ich hatte ein Auto und dergleichen, alles, was ich immer haben wollte.
Was hast du dir für eins geholt?
Ich hatte damals einen BMW. Einen schönen BMW. Und ich war an so einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, ich bin jetzt, damals war ich 21, habe ein eigenes Unternehmen, kann okay, also damals konnte ich okay davon leben und habe aber trotzdem immer noch so Unzufriedenheit in mir gehabt. Es hat sich so angefühlt, als ob irgendwas noch fehlt. Und dieser Punkt in mir, dass irgendwas noch fehlt, der ist immer größer geworden, so dass ich einfach so eine extreme Unzufriedenheit irgendwann hatte, obwohl ich habe ein Stipendium bekommen, ich habe dann angefangen, Wirtschaftspsychologie zu studieren und dachte mir, boah, ich kann jetzt einfach auch noch nebenbei studieren, ich mache mein Studium in der Hälfte der Zeit. Und dann kam ein Punkt, dann hatte ich ein richtiges Down und hab mir gesagt, ey, scheiße, das geht jetzt so nicht weiter, irgendwas fehlt in meinem Leben, irgendwas ist nicht richtig da, obwohl ich die Freundin habe, obwohl ich die materiellen Besitztümer habe, die Wohnung, alles, was ich immer haben wollte.
Wann war das?
Das war so circa 5 Monate nach dem Abi. 4 Monate nach dem Abi. Ja. Und dann habe ich mir gesagt, ey, das geht mir jetzt richtig auf den Sack gerade hier. Ich habe gar keinen Bock mehr. Ich will jetzt anfangen zu reisen und will herausfinden, was das ist, das mir hier in meinem Leben fehlt. Was mich jetzt gerade hier so schwer beschäftigt, dass ich einfach immer noch nicht so vollends glücklich bin. Und dann habe ich einen Flug nach Neuseeland gebucht und bin dann 2 Wochen später bereits nach Neuseeland geflogen. Also habe das Studium sozusagen abgebrochen und bin dann mit meinem MacBook, ja, damals wusste ich noch gar nicht, was ein digitaler Nomade ist, habe mir nur gesagt, ich kann ja sowieso von überall aus arbeiten und Kurse machen und Videos. Ich fliege jetzt einfach nach Neuseeland und arbeite von da aus. Und habe dann in Neuseeland gelebt für 6 Monate in einem Van. Und ja, das war halt eine wichtige Zeit.
Krass, ohne Freundin, die hast du auch zurückgelassen.
Genau, das war einfach damals so ein Painpoint. Aber ich wusste einfach, also der Pain damals war so groß, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt hier weg, ich muss jetzt einfach herausfinden, woher diese Unzufriedenheit kommt, die in mir ist. Dass ich einfach niemals gesättigt werde. Also ich hatte so ein Gefühl, egal was ich versuche, ich trete die ganze Zeit auf der Stelle. Ich kann noch so viele Erfolge haben in dieser Welt der Formen. Mein Ego wird einfach niemals befriedigt sein. Also was kann ich machen, um mein Ego zu befriedigen? Was kann ich machen, um einfach darüber hinwegzukommen und mehr zu finden oder zu Frieden? Ich wollte einfach damals zu dem Zeitpunkt einfach nur Frieden finden und einfach das Gefühl haben, dass ich angekommen bin. Und danach habe ich eben in Neuseeland gesucht dann.
Ja. Und was ist dann passiert in Neuseeland?
In Neuseeland habe ich dann einen Van gekauft. Ich habe angefangen, mit dem Van zu reisen, viel in der Natur gelebt. Und ich bin dann an Eckhart Tolle gekommen, habe dann damals von Eckhart Tolle jetzt die Kraft der Gegenwart gelesen.
Ach, geil.
Ja. Mhm. Und das war so mein Einstieg in die Spiritualität. Und ich habe dann da durch Osho, Eckhart Tolle, Jack Kornfield, das waren so damals meine wichtigsten Mentoren, der Dalai Lama, und der Zen-Buddhismus, bin ich dann immer weiter in die Spiritualität, also in den spirituellen Bereich gekommen und habe gemerkt, boah, also hier scheinen viele Antworten zu liegen, die ich suche. Der Grund dafür, dass ich diesen Pain habe, dass mein Ego nie befriedigt ist. Und ich bin dann damals, habe ich angefangen, intensiv zu meditieren. Ich habe täglich 3 Stunden meditiert, immer morgens, mittags, abends. Und bin dann irgendwann in ein buddhistisches Kloster gegangen, in Neuseeland auf der Südinsel. Und habe dann in diesem Kloster einen Retreat gemacht, auf eigene Faust. Ja, das wurden damals keine Retreats da angeboten. Dann habe ich selbst einen Retreat gemacht und habe dann am Tag 10 Stunden durchgehend immer meditiert, mit den Mönchen gesprochen und so weiter, wenn ich Fragen hatte. Und in dieser Zeit, während dieser Meditation, hatte ich halt sehr, sehr wichtige Erkenntnisse, die mich bis heute geprägt haben, die mein Leben maßgeblich verändert haben und die auch dazu geführt haben, dass ich erkannt habe, warum ich durch Formen, die Welt der Form bietet, niemals Frieden finden kann. Und was dieser Frieden ist, den ich suche.
Magst du davon was teilen, was genau die Erkenntnis war, jetzt in Bezug auf Materialismus, gerade auch auf Ego, auf vielleicht Identifikation?
Mhm. Ja, sehr gern. Also es ist so, dass ich erkannt habe während der Meditation, dass es kein Ich gibt. Das hört sich sehr radikal an, aber es ist einfach so, dass alles, was passiert in dieser Welt der Formen, einfach passiert. Und es gibt niemanden, der etwas macht. Das hört sich absolut absurd an, aber es gibt kein Ich, das Hören macht. Hören ist etwas, das einfach passiert. Sehen ist etwas, das einfach passiert. Schmecken ist etwas, das einfach passiert. Alle Sinne und alles, was wir aufnehmen, es passiert einfach. Es gibt niemanden, der das macht. Und die wichtigste Erkenntnis ist, dass Denken ebenfalls einfach passiert. Es passiert einfach. Und das heißt, die Gedanken, sie kommen einfach. Niemand macht Denken. Aber der Gedanke wiederum führt zu einer Emotion oder zu einer Handlung. Und das wiederum bedeutet, aufgrund der Tatsache, dass die Gedanken einfach nur kommen, dass es gibt kein Ich. Und das ist halt einfach, es ist einfach eine Erkenntnis, die absolute Freiheit und unendlichen Frieden beinhaltet von allem. Ja.
Oh, stark. Danke, dass du das teilst.
Ja, sehr gern. Ja, ich denke, hier kann ich das. Wenn ich das auf YouTube sage, ja, ja, dann wäre mein Channel wahrscheinlich nach 2 Wochen gesperrt.
Ja. Nee, absolut. Absolut kannst du ja sagen. Zumal ich da voll relaten kann zu, weil sobald du denkst, es gibt ein Ich, separierst du dich automatisch von anderen Menschen. Und dadurch fühlst du nicht mehr diese Wholeness, diese Oneness. Mhm. Und im Grunde ist ja alles auf der Welt miteinander connected. Über Energie. Und selbst wenn du negative Gedanken über jemanden hast oder schlecht über jemanden hinter seinem Rücken redest, dann nimmt er das unbewusst auf, energetisch. Und wenn du diese Person das nächste Mal triffst, ohne dass er es weiß, spürt er das tief in sich drin, dass du zum Beispiel keine pure Thoughts hattest. Ja. Das ist echt krass. Wir haben uns ja kurz im Vorgespräch mal unterhalten, wie wenig man eigentlich weiß über sich selber, wenn man anfängt, diese spirituelle Reise dann zu starten.
Absolut.
So geil, dass du dir teilst.
Ja, sehr gern. Freut mich. Ja, schön auch, dass wir das mit reingenommen haben. Das war auch nochmal ein wichtiger Punkt für mich, weil Spiritualität auch seit diesem Erlebnis und generell seit der Reise die wichtigste Rolle in meinem Leben spielt. Sogar noch wichtiger als das Business selbst.
Ja, absolut. Weil es befreit einen so ungemein, oder? Das released einen so ungemein. Ich habe dir kurz erzählt, ich habe so eine krasse Ayahuasca-Zeremonie gemacht. Ich habe noch keine eigene Folge darüber gemacht. Ich muss auch alles noch ein bisschen verarbeiten, aber ich schreibe gerade fleißig alles in Evernote auf, was da jeden Tag immer wieder aufpoppt, so aufgrund von dieser Zeremonie. Und eine Erkenntnis war auch so, Moira, du musst nichts fixen. Du kannst es eh nicht fixen. Es ist alles schon da und es ist alles gut, wie es ist. So, und du kannst auch mal weggehen von der Bühne. Du musst nur aus dem Weg gehen. Du musst anderen vielleicht nur die Plattform bieten oder deine Schulter bieten oder was auch immer. Du musst anderen helfen, irgendwie selber zu wachsen. So, und das ist deine Aufgabe. Bei einer Aufgabe, man nimmt dann immer so eine Intention mit in die Ceremony, und eine Intention war so, what is my purpose of life? Und dann war so eine Antwort von der Mother Ayahuasca war, es geht nicht um dich. Es geht nicht um deinen Purpose, es geht um viel mehr. Du musst aus dem Weg gehen. Mhm. Und das war einfach so, so unglaublich befreiend für mich. Auch gerade dann so die Erkenntnis auf dieser Ceremony, wo dann ein paar dann in der Mitte saßen und musiziert haben, wo ich dachte so, nee, Mora, irgendwie, du musst doch mit, du musst dich zeigen, du musst dich mit dahinsetzen, obwohl ich körperlich kaum konnte, ja, kam dann immer so diese Antwort, nee, es ist total okay, wenn du einfach nur hier auf deiner Pritsche liegst und einfach mal anderen zuschaust, wie andere was machen.
Sehr schön. Ja, sehr geile Erkenntnis. Es passiert einfach und man kann auch einfach liegen bleiben. Es gibt nämlich nichts, das wir machen müssen, weil es nichts gibt, das es zu erreichen gibt. Und damit kann man auch einfach liegen bleiben.
Ja.
Oder man steht auf. Es spielt keine Rolle. Das ist die schöne Erkenntnis. Und das ist genau die Freiheit, die ich eben darin erkannt habe. Und dann habe ich durch diese Freiheit auch die Freiheit gehabt zu sagen, okay, ich gehe jetzt, also ich war da noch in Australien, und ich gehe jetzt wieder zurück nach Deutschland und baue das Business noch weiter auf, um mehr Schülern zu helfen. Das war damals so meine Intention. Ich habe dann einfach gespürt, okay, ich habe das jetzt gehabt, ich hab dieses Erlebnis gehabt, ich habe hier gelebt, ich war vollkommen frei, aber mir ist es auch wichtig, dass ich jetzt noch mal eine andere Balance in meinem Leben habe, ja, wo ich alle Lebensbereiche in mein Leben integriere, wie Business, Spiritualität, Gesundheit, Familie und Freunde, soziale Kontakte, und habe mir dann vorgenommen, mir ein Leben aufzubauen, in dem ich frei bin, aber trotzdem auch die Möglichkeit habe, zu arbeiten und dergleichen. Und so bin ich zurück nach Berlin gegangen und da bin ich dann eben richtig durchgestartet und habe die Lernplattform komplett neu aufgebaut. Das war eine sehr intensive Zeit dann wieder.
Krass auch zu sehen, so diesen Wechsel zwischen Erkenntnis, also dass man eine Zeit lang sich irgendwo andockt, Downloads kriegt, Inputs kriegt, aufwacht, und dann aber auch immer voll wichtig diese Phasen sind, wo man dann wirklich dann auch wieder diese Arbeit investiert, ne? Dieses Walk the Talk, dass du nicht irgendwo da hängen bleibst in irgendwelchen Traumgebilden, so, die dann auch völlig logisch sind in dem Moment, aber ohne Inspired Actions kannst du diese Sachen dann auch nicht manifestieren in der dreidimensionalen Welt.
Top. Ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich auch unbedingt mitgeben will. Ich habe zum Beispiel in Neuseeland in einem Wald gelebt für 4 Wochen mit einer Hippie-Kommune. Und das war eine extrem geile Zeit, wahrscheinlich die freiste Zeit in meinem ganzen Leben. Wir haben einfach im Wald gelebt in Steinhütten und haben aus dem Fluss getrunken. Und ich habe in der Zeit gar nichts mehr gemacht, außer einfach nur meditiert und war komplett im Jetzt. Ja, ich war nur noch im Jetzt, die ganze Zeit. So, und jede Sekunde habe ich nichts mehr gemacht, außer im Jetzt zu sein. Unglaublich freie Zeit. Aber Der Punkt ist, man verliert sich, wie kann ich das sagen? Also ich persönlich, mir hat es mit einer Zeit nicht mehr so gut getan, weil ich einfach gemerkt habe, okay, es ist ein schönes Gefühl, ein Ziel zu haben und das im gegenwärtigen Moment anzusteuern und nicht einfach nur noch da zu sitzen. Das Gefühl muss man aber, das kommt dann aus sich selbst heraus, ja. Aber nur noch über diese gedanklichen Gebilde nachzudenken, der Spiritualität, das hat mir irgendwann nicht mehr, nicht gereicht, aber es kam einfach so eine innere Motivation, so ein innerer Drang, mehr zu machen und den Menschen zu helfen. Und das hat halt schön dazu gepasst zu dem, was du gerade gesagt hast, dass man nicht nur noch in diesen gedanklichen Gebilden festhängt, sondern dass man auch wieder gibt. Weil ich glaube, das ist dann so das nächste Level, dass man eben wieder versucht, der Menschheit auch etwas Gutes zu geben und zu teilen und dergleichen.
Original, ey, so geil, dass du das sagst, weil das genau die Erkenntnisse waren, die ich zum Beispiel aus meinem Tony Robbins Workshop mitgenommen habe, wo er über die Human Needs, über die menschlichen Grundbedürfnisse spricht. Insgesamt unterteilt er das in 6 Bedürfnisse. Mhm. Und am Ende von dem Seminar ist für mich rausgekommen, von diesen 6 gibt es 2, die sind am allerwichtigsten, die dich wirklich antreiben und am Leben halten. Und dadurch, dass sich alles auch immer verändert und alles im Flow ist und nichts nicht statisch ist, ist es immer Growth, also Wachstum für dich selber und Contribution. Und das ist einfach so, so erfüllend, dass du deine Skills, deine Know-hows, dass du die weitergibst, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
Sehr geil.
Und deshalb, finde ich auch dieses Saying so geil, dass man happy in the now ist, also so dein Hippie-Lifestyle, den du da hattest, aber trotzdem eine Vision for the future hat, wo man dann auch wieder angetrieben wird, wieder in Action reinzugehen.
Exakt, das ist genau der Punkt. Und das ist genau der Punkt. Und das habe ich halt auch damals gemerkt bei den Leuten, die auch in dieser Hippie-Kommune waren. Die waren halt schon happy und waren auch im Jetzt und dergleichen. Aber denen hat einfach der Drive gefehlt, das Ganze auch wirklich ins Leben zu integrieren. Und das war mir schon wieder fast zu egoistisch. Also ich glaube, dieser Weg eines Bodhisattvas, so wie wir das im Buddhismus bezeichnen, ist eben, dass man den Mitmenschen, die auch immer noch im Leid gefangen sind, wozu ich mich definitiv noch zähle, also nicht, dass ich jetzt mich darüber stelle, aber die im Leid immer noch gefangen sind, dass man auch diesen Menschen eben Hilfe bietet. Und dieses Growth, also Wachstum, das hat mir eben mit der Zeit dort gefehlt. Weil zum Leben gehört nämlich dazu, sich Herausforderungen zu stellen. Zum Leben gehört dazu, Schmerz zu haben. Zum Leben gehört dazu, zumindest für den Körper und für das Ego, dass man Schmerz hat und Leid und Erfahrungen macht, die hart sind. Aber genau darin, genau in diesen Erfahrungen liegt das größte Wachstum. Nicht in den Hochzeiten, in denen alles gut läuft, sondern in den Zeiten, in denen man wieder voll vor die Fresse kriegt. Und daran wird sich auch niemals irgendwas ändern. Man kann sich nicht in den Wald zurückziehen, oder kann man absolut, aber ich glaube nicht, dass darin das größte Glück liegt und dass darin die größte mögliche Ausschöpfung eines menschlichen Daseins liegt, sich in einen Wald zurückzuziehen und nur noch am Fluss zu leben, sondern ich möchte den Menschen einfach, dass meinen Mitmenschen helfen, aus Liebe und aus der Erkenntnis heraus, dass wir alle im Kern die gleiche Essenz sind.
Voll geil, Digga. Boah. Ich bin gerade selber nicht klar, wo das hier hingegangen ist.
Alter, ich weiß nicht, woher der kam. Der kam auf jeden Fall aus dem tiefsten Sein.
Ja. Mega, voll geil. Ey, wir beide connecten uns gerade das allererste Mal und ich fühle mich schon so close und so nah.
Ja, ist echt geil, Mann. Ja, Hammer.
Wahnsinn. Wahnsinn. Voll, voll geil. Voll cool. Ja.
Geil. Na gut. Boah, ist das geil gerade. Das ist echt das geilste Gespräch, das ich seit langer Zeit hatte. Es ist ja echt alles dabei. Wir haben Business und wir haben Spiritualität perfekt kombiniert. Das ist einfach ein geiles Feeling gerade.
Ja, absolut. Alles drin, auch alles gesagt, glaube ich. Ich glaube, wir müssen jetzt hier aufhören.
Ja, rein. Okay. Geht nicht höher. Ist schon wieder absolutes Ekstase hier gerade. Geil.
Ja. Nee, voll cool. Willst du irgendwas noch ergänzen? Ansonsten würde ich sagen, das war echt mit das geilste Interview, was ich jemals geführt habe, zumal es so unerwartet war, dass es dann so, so geil mit dir auch synchronisiert, so, wo wir gerade wahrscheinlich auch an unserer Stufe stehen, was wir für Ergebnisse haben und wieder rausgehen können.
Abschließend noch, also ich erzähle noch kurz die Geschichte zu Ende, warum ich jetzt hier bin. Ich habe dann in Berlin halt richtig reingehauen. dann habe ich mich wieder auf Geld konzentriert und dergleichen. Dann verliert man sich auch irgendwann wieder ein bisschen in dieser Welt der Formen, ja. Dann kriegt man halt wieder Bock, dann wird das Ego wieder gierig.
Ja, denkt, boah, absolut.
Ja, geil, boah, doch, ja, vielleicht doch den Lambo, ja, oder doch die dickere Wohnung in Rotterdam, so. Und dann merkt man aber eben,
krass, ne?
Ja, komplett.
Das ist, du bist, das ist auch wieder das Umfeld, ne? Das merke ich auch, wenn ich dann wieder in Deutschland bin, so auf einmal tickst du wieder anders. Ich so, nee, ey, komm, Holger, das bist du doch nicht.
Absolut.
Und dann, als ich raus war, denke ich so, oh, cool, ja.
Komplett.
Gut, dass ich wieder raus
komplett.
Bin.
Komplett. Man verliert sich immer wieder da drin. Das Ego erkennt, er sieht die Form und denkt sich, boah, heftig. So, da ist der Lambo, ich will den Lambo jetzt doch haben. Und dann merkst du wieder, dann hast du wieder nachher irgendwo das Ziel erreicht und denkst dir, aber natürlich wieder kompletter Bullshit. Dann hatte ich auch wieder nirgendwo hingebracht. Aber das gehört halt auch dazu. Und ich glaube, es dauert einfach eine gewisse Zeit, vielleicht Jahre, bis man diese ganzen spirituellen Erkenntnisse integriert hat ins Leben und dann erkannt hat, dass alles passiert einfach. Das ist so die wichtigste Erkenntnis. Und jetzt bin ich gerade in Rotterdam. Was ich auch noch sagen will, eine wichtige Sache ist, Liebe ist meiner Meinung nach das Wichtigste, so der wichtigste Antreiber, den ich jetzt so entwickelt habe. Gerade so die Liebe zu meinen Freunden, die geben mir immer viel, das soll mitgeben. Und ansonsten, ja, Alter, frei sein und that's it.
Ja, für mich ist auch so die ultimative Antwort, auch zum Beispiel jetzt auch in der Session, in der Ceremony gekommen, die ich vor 2 Wochen gemacht habe, ist so, Liebe ist immer die Antwort. So, Liebe ist die Antwort. Egal, so jeden Scheiß, so eine Frage, die ich dann auch gestellt habe, quasi dem Universe oder dem Higher Self oder der Mother Ayahuasca oder wie man das auch nennen will, auf jeden Fall irgendwas Größerem, zu dem man dann auf einmal Zugang hat in der Session, war so, warum gibt es so viel Leid auf dieser Erde? Warum ist alles gerade so scheiße, wie es ist? Warum müssen so viele Menschen, warum werden die so gebeutelt und so? Ja. Und ja, ultimativ beantworten konnte ich das dann auch nicht in der Session, aber auf jeden Fall den Weg dahin, wie man das lösen kann, war dann immer wieder diese Empathie, diese Compassion für andere Menschen und diese wirklich unconditional love, so diese unkonditionelle, diese uneingeschränkte Liebe für andere Menschen, für die Natur, für alle Lebewesen, für diesen Planeten Erde, auf dem wir gerade sind.
Exakt.
Das ist auf jeden Fall die Lösung.
Ja, das ist das Feeling. Geil. Ja.
Ja.
Exakt. Ja, noch zum Abschluss. Also warum habe ich den Post überhaupt in eure Gruppe damals geschrieben? Die Intention dahinter war ja, dass ich einen Reisepartner beziehungsweise eine Reisepartnerin suche. Und daran hat sich auch noch nichts geändert. Also ich bin immer noch auf jeden Fall interessiert daran, mit jemandem zusammen zu reisen. Ich bin jetzt im Februar in Panama, dann in Costa Rica und in L.A. bei Tony Robbins. In Kalifornien bei Unleash the Power Within. Da freue ich mich drauf. Ja, und falls jemand zugehört hat und hat Lust zu reisen, ich bin immer offen und gerne bereit, ja, zusammen Zeit zu verbringen. Würde mich freuen. Also ihr könnt mir gerne schreiben.
Ja, sehr geil. Wir verlinken auch gerne nochmal den Post, wenn ich den irgendwo finde bei unserer Community. Das ist ja voll durch die Decke gegangen
ja,
und da hast du auch nochmal alles reingeschrieben.
Ja, Mann. Cool. Hammer. Boah.
Cool. Wie können die Leute dich erreichen? Wahrscheinlich über die gängigen Formate, Kanäle. Deine Website verlinken wir, deinen YouTube-Kanal verlinken wir. Das kommt dann alles bei dir an. Ne?
Ja, exakt. Einfach eine Mail schreiben. Meine Mailadresse steht im Impressum. Oder, ja, also Mail wäre gut. Ansonsten auch Facebook. Ich bin auch in der Gruppe.
Ja, ja. Also,
wer will, der findet. So, ja.
Auf jeden Fall, also nichts mehr erzwingen wollen, das war für mich jetzt auch nochmal so. Du kannst es eh nicht fixen und machst alles nur viel schlimmer.
So ist es, ja, absolut.
Ja, cool, Digga, ey, das hat voll Bock gemacht.
Ja, mir auch, sehr geil.
Schön. Ja, ich freue mich, wenn wir uns mal live sehen irgendwo.
Ja, absolut, also wir können uns gerne, was steht bei euch denn jetzt demnächst zu anderen Veranstaltungen? Habt ihr da, dann könnt ihr hier direkt nochmal promoten, habt ihr da was im Petto in nächster Zeit, was da kommt, wo wir uns mal sehen können?
Ja, du bist ja wieder unterwegs ab Februar, März, hast du gesagt, ne?
Februar bis März, dann bin ich wieder in Rotterdam.
Ah, okay. Ja, wir sind im Mai auf jeden Fall in Deutschland bei der BMX-Konferenz. Da laden wir dich auch gerne ein. Würde mich freuen, wenn du da vorbei
kommst. Da komme ich auf jeden Fall vorbei. Hört sich gut an.
Geil. Dann machen wir danach alles klar mit dem Ticket für dich. Komm und mal. Für alle anderen, checkt auf jeden Fall die BMX-Konferenz aus unter www.dnx-berlin.de und die Konferenz am 27. Mai. Also wird auf jeden Fall mega, mega fett, wird die größte Konferenz ever. Über 1000 Teilnehmer und ich freue mich schon so dermaßen darauf.
Nice. Cool. Ja,
alright.
Markus, vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Und vielen Dank für euer Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet einige Takeaways mitnehmen. Es war alles dabei, von Speedreading bis zum Ego-Tod.
ja. So geil. Danke für deine Offenheit, dass du alles geteilt hast, was in dir drinsteckt.
Gerne.
Und bis ganz bald, mein Lieber.
Gerne. Markus, ich freue mich. Wir hören voneinander.
Ciao. Ciao. Peace and out. Vielen, vielen Dank für deinen ongoing Support vom DNX Podcast und fürs Zuhören. Am Ende von dieser Folge möchte ich dich in meine DNX-Welt einladen. Los geht's mit der kostenlosen DNX Facebook Community. Die DNX Community für digitale Nomaden und alle anderen Freigeister ist von 0 auf mittlerweile über 11.000 Mitglieder gewachsen. Ich bin jeden Tag persönlich in der DNX Facebook Community am Start, beantworte Fragen und helfe, wo ich kann. Die kostenlose DNX Facebook Community findest du unter www.dnxcommunity.de. Ich freue mich auf dich in der Community. Weiter geht's mit dem kostenlosen DNX Newsletter. Wenn du dich für den kostenlosen Newsletter anmeldest, teile ich mit dir meine 7 Erfolgsgeheimnisse. Meine 7 Erfolgsgeheimnisse auf dem Weg zum ortsunabhängigen Unternehmer, der von der ganzen Welt aus arbeiten kann. Jede Woche bekommst du den DNX Spirit und richtig wertvolle Inhalte in deine Inbox. Die Anmeldung zum DNX Newsletter findest du unter www.dnxnews.de. Unser neuester Star in der DNX-Welt ist die DNX Academy. Und die DNX Academy ist deine Plattform für transformierende Online-Kurse in den Bereichen Online-Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul. Die Academy-Plattform ist dein Number One Place to Go, wenn du spürst, da geht noch mehr in meinem Leben. Wir holen die besten Experten in die DNX Academy und teilen unser Wissen mit dir in einer der kostenlosen Masterclasses. Check jetzt direkt die kostenlosen Online-Kurse unter www.dnxacademy.de. Und jetzt kommt's. Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist die DNX-Konferenz in Berlin. Wir erwarten im Mai 2018 über 1000 gleichgesinnte und motivierte Menschen, die die Welt verändern. Und für mich ist die DNX immer das Highlight meines Jahres und einer der wenigen Momente, an denen ich nach Deutschland zurückkehre. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DNX-Event in Berlin nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DNX verändert dein Leben. Alle Infos zu den Speakern und Tickets zu DNX findest du auf www.dnx-berlin.de. Wir haben auch vergünstigte Tickets für Schüler und Studenten. Ganz am Ende von dieser Folge möchte ich dich jetzt um einen Gefallen bitten. Du kannst mir am meisten helfen, wenn du jetzt zu iTunes gehst und dort nach Markus Meurer oder DNX Podcast suchst und eine Bewertung zum Podcast hinterlässt. Schreib mir ein oder zwei Sätze als Feedback zur Show. Eventuell lese ich deine Bewertung dann auch in einer der nächsten Folgen vor. Vielen, vielen Dank für deine Bewertung, denn deine Bewertung hilft mir, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird und wir gemeinsam weiter wachsen und noch spannendere Gäste und Themen auf den Podcast bekommen. That's it, meine Lieben. Danke für alles. Peace and out.